Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb.
Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja!
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo. Die Kommentare der Eltern können so tiefe Spuren in uns hinterlassen. Man muss sich das vorstellen wie ein weiches Stück Ton. Wir sind das alle, wenn wir auf die Welt kommen.
Ja.
Und wir sind wahnsinnig formbar am Anfang und wir härten dann aus.
Ja.
Also spätestens mit 25 sind wir so ausgehärtet, dass keine Beziehung mehr Spuren hinterlassen kann.
Ja, ist was war auch dran.
Ja, ja,
oder also, der Tontopf geht halt kaputt.
Genau, oder er zerbricht dran. Genug zerbrochene Menschen.
Ja.
Es ist natürlich tatsächlich so, dass die Beziehung zu unseren Eltern uns stark prägt und formt und auch darüber entscheidet, was wir für Beziehung zu anderen Menschen eingehen können, wie tief wir uns fallen lassen können. Und die Sandra hat gefragt, kann man eine gute Mutter trotz einem schwierigen Verhältnis zum eigenen Vater sein? Und die kurze Antwort lautet nein. Aber wir gehen mal tiefer rein. Nein.
Die kurze Antwort lautet ja.
Ja, natürlich. Aber wir fangen mal von vorne an. Das Verhältnis zu meinem Vater war schon immer komisch. Bis ich meinen Partner vor 10 Jahren kennengelernt habe, war mir das allerdings nicht bewusst. Mein Vater wirkt nach außen für Fremde immer so cool und offen. Er macht lustige Sprüche und ist sehr spendabel. Wer ihn nicht näher kennt, liebt ihn. Mir gegenüber war er entweder sehr lieb, offen oder aber genervt oder hat mich teilweise sogar wochenlang ignoriert, wenn ihm etwas nicht gepasst hat oder ich ihm widersprochen habe. Alter! Weißt du, was ich da denke, wenn ich das lese? Ich könnte nie meine Tochter wochenlang ignorieren.
Nein.
Was geht da in einem ab? Ich kann meiner Tochter eh nicht böse sein. Die hat mir letztens mit voller Wucht im Bauch geboxt und dann ist sie mir noch im Bauch gesprungen.
Ja gut, bei sowas wäre ich sowieso nie böse. Also ich,
körperliche Misshandlung.
Also der Unterschied ist ja, Kinder verletzen einen emotional, da tut das weh. Die körperlichen Verletzungen, pff. Und bei Erwachsenen ist es eher die körperliche Verletzung, die uns weh tut und nicht die emotionalen.
Findest du?
Na klar.
Okay, ich finde...
Nein, natürlich nicht, Mann.
Achso, sorry. Ich stand gerade auf dem Ironieschlauch. Ich merke, dass ich dann so kurz zusammenzucke und so wütend innerlich geworden
bin. Wenn sie dich boxt.
Wir haben letztens im Kampf, so habe ich so ein lustiges Geräusch gemacht, als sie mir auf den Bauch gesprungen ist.
Ja.
Und dann habe ich ihr was vorgelesen abends und sie hat so getan, als ob sie sich hinlegt, ist aber dann mit beiden Beinen wie so ein kleiner Skinhead auf meinen Bauch gesprungen.
Ja.
Und ich hatte den in dem Moment nicht angespannt. Es war so, als ob ihre kleinen Füße bis zur Wirbelsäule vorgedrungen sind. Und es hat schon krass wehgetan. Aber ich war da nicht irgendwie super wütend. Ich habe ihr einfach gesagt, oh ey, das tut richtig krass weh. Lass das mal bitte.
Aber man darf auch wütend sein in dem Moment.
Ja, darf man auch.
Und ich glaube, es ist auch wichtig.
Aber deshalb sie wochenlang zu ignorieren?
Nein, aber also ich kenne die Situation, dass man angesprungen wird oder was ich auch extrem hasse, hinten auf dem Rücken. Man sitzt irgendwie auf der Couch und dann kommen die so und ziehen sich also so ganz blöd manchmal runter, aber auch auf den Bauch springen. Und ich habe irgendwann auch gesagt, das möchte ich nicht mehr und war auch sehr energisch.
Ja.
Und auch also nicht wütend im Sinne von, dass ich sie angeschrien habe und... aber ich habe meinen Ärger schon Luft gemacht. Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass sie das merken.
Bei uns gibt es Halt, Stopp, ich will das nicht.
Ja, die gibt es bei uns auch, diese blöde Halt, Stopp, ich will das nicht. Aber manchmal funktioniert auch Halt, Stopp, ich will das nicht.
Wenn man gerade so im Kitzelmodus ist, ne? Naja, der Vater war ein bisschen extremer. Er hat sie schnell angeschrien und wurde laut und unfassbar böse. Seine Liebe zu mir wurde immer an Leistung gemessen. Beim Sport, vor allem aber an meinem Aussehen und an meinem Gewicht. Er lebt sehr im Außen und ist selbst sehr schlank und trainiert und hat schon immer viel Wert auf Komplimente zu seinem Äußeren gelegt. Er hat trotz allem teilweise eine Art an sich, die einem das Gefühl gibt, dass man ihm vertrauen kann, alles erzählen kann und so weiter, das war ihm auch immer wichtig. Dass wir eher wie Freunde sind und nicht die klassische Vater-Tochter-Beziehung haben. Bitte, Jakob, an dieser Stelle bitte keine schweinischen Bemerkungen.
Steht es da wirklich?
Ja.
Oh, ich hatte aber gerade einen auf den Lippen.
Bitte?
Nein, der ist mir wieder entfallen.
Ich sollte ja nur nicht die schweinischen Bemerkungen machen. Du darfst. Aber die ganz fiesen macht Max immer, falls es dir aufgefallen ist, liebe Sandra. Ich mache immer nur die oberflächlichen, die auf der Hand liegen, die man so auflesen kann an der Straße. Also die ganz durchtriebenen, wo man sich so denkt, so schmutzig. Die kommen von Max. Ich war leider aber auch immer in einer starken finanziellen Abhängigkeit von ihm. Es war immer ein, du kannst alles von mir haben, aber dafür musst du dies und das tun. Ein
klassisches
Beispiel.
Zuhälter-Prostituierten-Verhältnis.
Veranstaltungen besuchen, die er geleitet hat, Vorträge zu Essensveranstaltungen, bei ihm zu Hause kommen und so weiter.
Ist seine Tochter in die Zukunft gereist und spricht von dir?
Ja, stimmt, das könnte ja meine Tochter sein, die hier gerade beschrieben wird. Auch, dass ich sie wochenlang ignoriere, wenn sie mir mit beiden Beinen auf den Bauch springt. Sorry, ist wieder Zeit, dich zu ignorieren. Vor anderen hat er mich oft bloßgestellt, um selbst besser dazustehen. Sätze wie, das Eis musst du jetzt nicht auch noch reinfahren.
Nein.
Oder andere blöde Sprüche bis hin zu lustig gemeinten Beleidigungen zu meinem Aussehen und meiner Person.
Oh.
Bei jedem Streit war er der Arme, der alles für mich tut und ich die Böse.
It's your pick-up, Dad.
So wurde es mir dann zumindest immer von anderen zugetragen. Er hat ja nach einem Streit nicht mehr mit mir gesprochen und mich ignoriert. Dieses Hin und Her zwischen Nähe und Distanz, zwischen überaus nett und mich anbrüllen und beleidigen, war eine sehr extreme Belastung. Sandra, Karten auf den Tisch. Dein Vater, also Ferndiagnose, ich müsste jetzt mal ein paar weitere Tests mit ihm machen, könnte narzisstische Persönlichkeitszüge haben, sehr ausgeprägt sogar. Und das ist ganz, ganz typisch, was du da beschreibst. Dieses Nähe und Distanz, also keine Verlässlichkeit in der Beziehung, kann manchmal das Allerschlimmste sein. Also es klingt sehr traumatisch, was du da erlebt hast.
Ja.
Also, wow.
Also es klingt wie ein Vater oder eine Elternfigur, die man sich nicht wünschen würde.
Auf alle Fälle, ne? Und dann gibt es da immer wieder, ach, er ist doch ganz nett und er macht auf und er stellt sich als Opfer dar. Das heißt, er übernimmt gar keine Verantwortung für sein Verhalten. Und Verantwortung für sein Verhalten übernehmen heißt ja auch eine Verlässlichkeit haben innerhalb der Beziehung, ne?
Mhm.
Und das tut er ja überhaupt nicht. Und natürlich überträgt er sein eigenes, ich empfange viel Wertschätzung und Anerkennung im Äußeren auf dich, weil er denkt, das müsste auch das beste Modell sein für dich, weil er es auch nicht besser kann. Ne? Also auf der einen Seite ist er Opfer von seinem eigenen Verhalten und gleichzeitig auch Täter.
Ja.
Und das haben wir ganz, ganz häufig, dass diese Opfer-Täter-Rolle in einer Person vorhanden ist.
Ja.
Zurück zu dir, Sandra, und zu deiner Geschichte. Mittlerweile haben wir seit knapp 4 Jahren keinen Kontakt mehr und ich habe gemerkt, wie der ganze Druck von mir abgefallen ist. Er hat den Kontakt abgebrochen.
Er hat den Kontakt abgebrochen.
Ja, krass, ne?
Wow. Aber vielleicht gar nicht schlecht. Bei ihr hört es sich so an, als hätte sie es nicht schaffen können.
Ja, und wenn du jemanden hast, der so verstrickt ist in seinen Mustern und auch wirklich nicht Anstalten zeigt, da rauszukommen, du brauchst ja immer auch einen gewissen Leidensdruck. Und wenn der jetzt super gut eingebunden ist in seinem Beruf und immer beklatscht wird von außen, dann kann es sein, dass er diesen emotionalen Beziehungsmangel, den er ja in sich trägt, gar nicht so spürt, ne? Wenn die Leute genug Applaus von draußen haben, dann spüren sie eigentlich nicht, dass ihnen Liebe fehlt. Und das merkst du häufig dann, wenn der Applaus von außen mal nicht mehr da ist. Oder wenn du so viel für den Applaus tun musst, dass du irgendwann erschöpft zusammenbrichst und in eine Tagesklinik musst.
Ja.
Wie wir das ja relativ häufig haben, wenn wir uns in den Medien mal umgucken.
Da gibt es so den einen oder anderen.
Ja. Seit einiger Zeit bin ich selbst Mutter. Ich liebe mein Kind über alles. Es war ein absolutes Wunschkind, anders als bei dir, Jakob. Und ich gebe...
Weil die Frage ist nur, warst du kein Wunschkind oder hast du dich auf deine Tochter bezogen? Beides hätte man denken können. Warst du ein Wunschkind? Was würdest du sagen? Du bist das Mittlere, oder?
Ich war ungeplant.
Ja.
Aber meine Eltern haben
war
mich...
War irgendeins von deinen Geschwistern?
Von den beiden?
Von den drei Kindern?
Aus der Sippe geplant?
War eins geplant? Was meinst du?
Also, meine Schwester hat ein geplantes Kind. Alle anderen waren ungeplant in der ganzen Familie.
Ja.
Und das erste Kind... Ich glaube, bei meinen Eltern war nichts geplant.
Das glaube ich nämlich auch.
Ja, guck mich nicht so
schön. Nein, es ist ja auch schön irgendwo, dass
ja,
so
ist das total
Spontanität
schön.
Da geherrscht hat.
Das ist genauso, wenn dein Kind auf dem Fußballfeld verliert und ein anderes Elternteil kommt an. Ist auch eine ganz wichtige Lektion, dieses Verlieren. Also man kann ja nicht immer nur gewinnen, das ist ja auch eine schöne Erfahrung.
Nee, was du eigentlich machst, ist auf dem Fußballplatz, da habe ich Erfahrung, du lobst das Kind der anderen natürlich mit dem Satz auch.
Ja.
Das hat sich ja auch heute ganz gut angestellt. Also vor allem, wenn die zu dir kommen und sagen, dein Kind ist, Mann, dein Kind hat ja da wirklich echt Respekt. Und dann sagst du, ja, ja, aber dein Kind hat ja auch an der
Fühlt sich auch besser an, als wenn man selbst die Leistung erbracht hat.
Natürlich.
Ne? Also beim Sport weiß ich ja noch früher, wenn man irgendwie eine gute Platzierung bei Turnieren hatte,
ja.
hat sich gut angefühlt. Mhm. Es fühlt sich noch ein bisschen besser an, wenn das eigene Kind eine gute Leistung erzielt. Und nicht so einen scheiß sechsten Platz wie wir beim Skirennen.
Übrigens, beim Skirennen haben wir auch nicht so gut abgeschlossen. Muss ich da nochmal Revue passieren lassen.
Musstest du trösten?
Nein, du musst nicht trösten. Also meine Tochter hat den 7. Platz
von
erreicht.
Von wie viel?
8.
Das ist noch schlechter als der 6. Platz von 7.
Und mein Sohn hat den 4. Platz erreicht von 5. Aber sie waren beide, zu ihrer Verteidigung, in besseren Gruppen. Also es gab genau diese Mischung. Nein, das ist wirklich so. Also meine Tochter war in einer Gruppe, die glaube ich, also sie hätte auch wahrscheinlich eine drunter sein können. Und bei meinem Sohn definitiv, der war auch der Jüngste, der war 6, die anderen waren alle 8. Aber wäre der da drunter, zu schlecht gewesen. Aber bei dem Skirennen war es wirklich so, dass auch geachtet wurde, dass sie alle ihre Fähnchen mitnehmen. Aber wirklich, das war richtig, also ich war auch echt erstaunt. Die Zeit wurde wirklich mit einer Laserschranke gemessen, oben wie unten. Das war
also haben sie einfach verloren.
Man konnte sie nicht rausreden.
Die Laserschranke war ungenau. Die ist ja wirklich bei den Hundertsteln.
Und der oberste Skilehrer, der das gesteuert hat und da moderiert hat, der hat da auf jeden Fall seine Liebe zu seinem zweiten Job. Wahrscheinlich wollte er mal Moderator werden. Ausgelebt. Der ist richtig aufgeblüht in der Moderation der Skifahrer. Aber er hat es ja ganz gut gemacht.
Ja, okay. Ja, es gibt immer einen, der das immer und immer wieder macht und da total seine Erfüllung findet.
Ja, ich glaube, das ist der Chef und der lässt sich das auch nicht vom Butterbrot nehmen. Das mache ich ja dann wie jedes Jahr. Das mache ich.
Alles wie immer.
Ja, das mache ich. Ich mache das ja auch ganz gut.
Diese Folge von Beste Vaterfreuden wird dir präsentiert von den Barmenia Familienversicherungen. Denn deine Familie ist das Wichtigste. Das versichern wir dir.
Gut, zurück zu Sandra. Sie versucht, ihr Bestes zu geben und eine gute, bedürfnisorientierte Mutter zu sein. Trotzdem habe ich natürlich meine Baustellen. Die Erfahrungen aus meiner Kindheit sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen.
Wundert mich jetzt etwas.
Mein Selbstwertgefühl hat ziemlich gelitten. Ich habe jahrelang unter einer Essstörung gelitten. Ey, es ist so ein Klassiker.
Überraschung.
Wenn du im Elternhaus schon eingebläut bekommst, ist das nicht, dass sich eine Essstörung entwickelt.
Klar.
Ne? Und das Krasse ist, bei Anorexie, das ist die tödlichste psychische Erkrankung.
Ja.
Und jede 10. davon geht tödlich aus. Sie hat Vertrauensprobleme und sie öffnet sich anderen gegenüber nur sehr schwer. Alles, natürlich, Relikte aus deiner Vergangenheit. Und wir lernen Beziehungen immer mit unseren ersten Beziehungspartnern. Und es ist ganz natürlich, dass du das hast. Naja, jedenfalls habe ich Sorge, dass sich diese offenen Baustellen auf mein Muttersein auswirken und ich diese Probleme weitergebe. Ich bin seit 3 Jahren in Therapie, aber Dinge, die 25 Jahre lang das Leben geprägt haben, legt man nicht einfach von heute auf morgen ab. Vielleicht habt ihr Tipps für mich, wie ich mein Selbstvertrauen als Mutter stärken kann, trotz der negativen Erfahrungen aus meiner Kindheit.
Eine Sache macht sie ja schon. Und das ist auch sehr gut, sich dessen bewusst machen.
Ja, also Teil des Musters, dass du denkst, du kannst nicht wirklich eine gute Mutter sein in all deinen Facetten, ist ja aus deiner Vergangenheit. Das überträgt sich auch wieder, dass du ein nicht so großes Selbstwertgefühl hast, schlägt sich ja auch auf dein Muttersein wieder und sagt dir wiederum, hey, ich habe all diese Päckchen aus der Vergangenheit und deswegen kann ich keine gute Mutter sein.
Ja.
Und die Frage ist, möchtest du diesem Film glauben?
Mhm.
Der da abläuft. Wieder, ne? Das ist so ein Film, der da abläuft, der dir sagt, hey, das und das und das und deswegen kannst du nicht. Und das, was Max sagt, ist der erste und entscheidende Schritt. Du wirst dir dessen bewusst. Du gehst deine Schritte, du nimmst die Themen an und wir können nur das bearbeiten, was uns auch bewusst ist, ne? Das ist ja auch das Faszinierende und was wir auch annehmen können. Das ist das Erste. Du bist in Therapie, mega gut und zu deinem Selbstwertgefühl. Eine ganz entscheidende Sache, die Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl sehr wenig machen, ist selbst Mitgefühl haben.
Mhm.
Weil sie innerlich so einen Glauben haben, ich bin es nicht wert, dass ich mitfühlend mit mir selber umgehe. Und vielleicht kannst du dir auch mal innerlich auf die Schulter klopfen und sagen, hey, du hast diesen Vater überlebt, der ein ganz schön krasser Tyrann war.
Ja, milder ausgedrückt.
Und machst dir jetzt Gedanken über das Muttersein und machst ziemlich sicher einen richtig guten Job.
Ja.
Kannst du da vielleicht mal innehalten und dir sagen, ja, ey, es läuft alles ganz gut.
Mhm.
Und wenn es mal nicht so gut läuft, mit dir auch mitfühlend umgehen und sagen, hey, hey, heute hatte ich nicht so einen guten Tag. Heute ist mir mal die Hand ausgerutscht. Spaß.
Ja, und auch ganz wichtig, dass man sich nicht dabei erwischt, zu overachieven. Also ich glaube, mein Ziel war es, bei meinen Kindern auf gar keinen Fall diese latente Negativität mitschwingen zu lassen in der Erziehung und auch dieses, ja, du kannst es nicht und ah, ist das nicht so anstrengend und ah, weiß nicht, ob du das überhaupt machen solltest. Und was mir dann am Anfang vor allem viel passiert ist, dass ich gesagt habe, ja, meine Kinder schaffen alles, ihr könnt alles schaffen, ihr könnt alles kreieren, ihr könnt alles probieren und immer schon fast toxisch positiv gewesen bin. Also nicht, dass ich das so krass übertrieben habe, aber es gab so Momente, wo ich dachte, vielleicht wäre dann hier an der Stelle doch mal Kritik angebracht und nicht zu sagen, hey, du kannst du alles und du kannst auch in allem die Beste sein. Natürlich kann es auch hilfreich sein, dass man seinen Kindern so positiv gegenübertritt, aber auf der anderen Seite, glaube ich, brauchst du eine gesunde Mischung aus beidem. Und auch hier bei dir, wenn du Sorge hast, hey, ich will nicht wie mein Vater sein, ich will nicht, dass meine Tochter darf zum Beispiel beim Essen, darf sie essen, wie sie will, nur mal als Beispiel, wäre krass kontraproduktiv. Also zu sagen, dass man da auch gar nicht mehr auf die Ernährung achtet, weil man selber vielleicht mitbekommen hat, hey, bei mir wurde jedes Gramm gezählt.
Genau, wenn wir zu stark versuchen, den Schmerz, den wir selber erlebt haben, zu vermeiden bei unseren Kindern, kann es passieren, dass wir einen neuen Schmerz kreieren.
Ja. Und das machen wir aber sowieso. Also ja, da ist keiner frei von, weil natürlich sind wir alle Kinder unserer Eltern und auch unsere Kinder werden, und da bin ich echt auch bei uns gespannt, wahrscheinlich in 10 oder 15 Jahren da sitzen und sagen,
ihr habt verkackt.
Ich hab dann der und der Stelle hätte ich mir was anderes gewünscht und ich werde es anders machen.
Ja, und dann kreieren die wieder neue Sachen, ne?
Und Ziel ist es am Ende, das immer geringer werden zu lassen, dass man irgendwann den perfekten Menschen kreiert.
Buddha.
Ja.
Also wird nicht gelingen.
Nein.
Darauf können wir uns einigen und deswegen kann man sich in der ganzen Sache auch ein bisschen entspannen.
Kann man sich total entspannen, eigentlich kann man alle finden.
Naja, doch, das sage ich mir, ne?
Ja, ja, ist doch so.
Ich habe für mich irgendwann herausgefunden, dass ich es nicht so gut aushalte, meine Tochter alleine in der Wohnung irgendwas machen zu lassen, während ich irgendwas mache.
Mhm.
A, weil ich ganz lange meine eigene Langeweile nicht ausgehalten habe.
Ja.
Dieses Stillsein und für mich sein habe ich ganz lange nicht ausgehalten. Seitdem ich das besser kann, kann ich auch sie besser in der Stille lassen und dann findet sie irgendwas, womit sie sich selber beschäftigt und merke, das ist so wichtig und so schön.
Ja.
Und das Zweite ist, weil ich mich ganz häufig alleingelassen gefühlt habe, möchte ich nicht, dass sie auch dieses Gefühl kriegt und bin dann immer am Betüdeln und brauchst du hier noch was und hast du Hunger und ich trage dich hoch und Kitzelattacke hier und hier spielen wir dann wieder das und möchtest du malen? Also auch sie ihr ganz viele so Sachen immer vorgebe. Möchtest du das? Möchtest du das?
Nein, ich will hier einfach nur sein. Lass mich in Ruhe.
Ja. Einfach, weil ich denke, es löst irgendwas bei ihr aus, aber ich weiß gar nicht, was es auslöst. Es ist mein eigener Schmerz, den ich nicht spüren möchte. Und seitdem ich mit dem besser sein kann, mit dem, was in meiner Kindheit passiert ist, kann ich auch viel, viel lockerer als Vater sein und sagen, hey, selbst wenn ihr was passiert, ich glaube, sie wird es überleben.
Ja, und was du gerade beschreibst, ist auch eigentlich ein exemplarisches Beispiel dafür, dass auch die Kinder uns als Erwachsene miterziehen. Also keiner hat ja gelernt, wie Kindererziehung funktioniert, sondern jeder muss es eigentlich, hat ein Prototypkind, das erste, mit dem er das zum ersten Mal probieren muss. Und beim zweiten kann man dann vielleicht ein paar Sachen anders machen. Aber schlussendlich ist es ja ein Wechselspiel aus. Es ist ja eine Beziehung, die man führt. Und nur weil man der Erwachsene ist, heißt es ja nicht, dass man immer automatisch in allen Belangen weiß, was das Beste fürs Kind ist. Und es gilt es dann auch herauszufinden. Und so wie du beschreibst, dass es eben nicht gut sein kann, ständig das Kind zu bespaßen oder bespaßen zu wollen, sondern auch zu akzeptieren, hey, das Kind will auch mit sich sein und muss auch lernen, mit sich zu sein, ist eine wichtige Erfahrung, die dann umgedreht passieren kann. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundsatz in der Erziehung. Kinder sind eben nicht kleine Personen, die wir rund um die Uhr betütteln müssen, sondern auch die müssen in ihrer Welt wachsen und lernen. Und diesen Lernraum müssen wir auch aufmachen, damit sie sich in dem auch frei bewegen können. Und wenn wir alles wegnehmen und immer versuchen, an allen Ecken und Enden auch die Erfahrungen wegnehmen, die sie vielleicht machen können, die auch mal negativ sein können, dann sind sie am Ende nicht fürs Leben gewappnet.
Ja.
Und das meine ich auch mit Overachieven. Also wenn du jetzt von deinem Vater ganz viele negative Eindrücke bekommen hast und versuchst, sie alle zu kompensieren und möglichst fast schon ein perfektes Elternhaus zu kreieren für das Kind, kann es wiederum auf der anderen Seite zu ganz anderen Problemen führen.
Was ist perfekt?
Ja.
Also was ist wirklich perfekt? Welches Elternhaus bereitet uns gut auf das Leben vor und schafft eine Umgebung, wo wir uns sicher fühlen? Und ich glaube, das, was man tun kann, ist das Kind lieben.
Ja.
Und damit ist auch schon sehr, sehr, sehr viel getan.
Ich hatte heute den Moment mit meinem Sohn, der hat gerade ein krasses Thema damit, sich anzuziehen. Das dauert ewig.
Immer noch?
Es ist schlimmer geworden.
Noch schlimmer?
Es ist,
weil ich das Wort gerade kannst du einfach da weglassen, weil der ist ja.
Es war eine Zeit lang besser, ich habe es dann nicht mehr erzählt, aber mittlerweile er braucht wirklich eine Stunde morgens mit allem.
Wirklich, er hat es perfektioniert, sich in Slow Motion anzuziehen.
Wirklich, es ist von aufstehen bis er unten am Frühstückstisch sitzt.
Stunde. Bis mittlerweile um 4.30 Uhr aufstehen.
Ja, habe ich ihm auch gesagt. Und er sagt selber, dass wir nicht mehr so viel mit ihm meckern sollen. Er hat schon mittlerweile, nervt ihn das schon, sagt, ihr meckert immer mit mir. Ich sage, sorry, wir wollen ja gar nicht meckern, aber...
Du zwingst uns dazu.
Genau. Und heute Morgen wir haben jetzt Stempelsystem und was weiß ich, Belohnungssystem wollte ich eigentlich nicht, aber irgendwie müssen wir haben beide festgestellt...
Mit Stromschlägen so?
Ja, genau. Wir haben beide festgestellt, meine Frau und ich, wir sind festgefahren, in eine Situation reingekommen, wo wir auch nicht mehr mit... Hey, mach mal herauskommen.
Die Sozialpädagogen müssen sich ergeben.
Wir haben uns ergeben. Und als ich dann gegangen bin heute Morgen, nachdem ich nochmal kurz 5 Minuten irgendwie so eine Moralpredigt gehalten habe, warum es auch wichtig ist, dass er sich halt schneller anzieht, dachte ich also, was hast du ja eigentlich gerade wieder gemacht? Und bin dann nochmal zurück, als ich schon aus dem Haus war und rein und habe ihn nochmal in den Arm genommen und meinte, ich wollte einfach nochmal sagen, sage ich ja auch ganz oft, uns stört nur dein Verhalten, aber du als Person bist gut, wie du bist und ich liebe dich.
Was bedeutet das, Papa?
Das verstehen die schon beide ganz gut. Und ich glaube, das ist auch...
Das habe ich mal in so einem Reklam-Pädagogenheft gelesen.
Genau, das habe ich im Reklam-Pädagogenheft gelesen. Und ich glaube, es ist trotzdem immer ganz extrem wichtig, das den Kindern auch immer noch mal zu sagen in so einer Meckersituation, weil das oft nicht verknüpft wird. Natürlich nicht, wie auch. Wenn ein Erwachsener vor dir steht, deine Bezugsperson, auf die du alles setzt und an dich heranmeckert, checkst du im ersten Moment nicht unbedingt, hey, meckert der jetzt nur an mein Verhalten oder mag der mich als Person vielleicht auch gerade nicht mehr so wie sonst? Und ich glaube, es ist dann auch ganz wichtig, das immer wieder zu benennen. Und man kann auch genauso auch Fehlern vor Kindern benennen. Also wenn man mal eine Situation macht, hey, hier habe ich echt Mist gebaut, hier habe ich wirklich in der Erziehung zu dir, ich habe da immer das Beste im Sinn, aber das war ein Fehler, da habe ich mich falsch verhalten. Auch das darf man benennen.
Und sollte man auch benennen.
Ja, vielleicht sollte man es auch.
Ja, wir können einiges anders machen. Ich würde nicht sagen besser, weil wir wissen dann überhaupt noch nicht, was es auslöst und welche Spuren wir hinterlassen.
Ja.
Ich bin total gespannt.
Ich auch.
Ich bin wirklich gespannt, was sich meine Tochter später für Männer aussuchen wird, was sie für Beziehungen eingehen wird, wie sie das alles lebt für sich, ob sie eher überangepasst wird oder freiheitsliebend.
Ja.
Das wissen wir alles noch nicht.
Nee.
Aber wir werden es herausfinden und das ist das Spannende am Leben. Ich habe mir heute gesagt, heute Morgen, als ich so wieder mit ihr aufgestanden bin und sie hat so witzige Sachen gesagt, ich weiß nicht mehr was, aber ich muss manchmal so krass lachen, dass ich auf jeden Fall noch mehr Kinder haben will. Ja, gerade ist der Kumpel von meinem Vater gestorben und er meinte zu meinem Vater wirklich, das, was du hattest, hatte ich nie. Nämlich Kinder, die mich immer begleitet haben. Mein Vater hat ja 4 Kinder und er meinte, die letzten 10 Jahre in seinem Leben waren super einsam.
Hat er gar keine Kinder gehabt?
Nein, noch nicht mal 1.
Achso, kann ja sein, dass er 1 hatte irgendwann mal. Ich hatte es nicht verstanden. Also,
nee, er hatte wirklich einfach 1.
Das sagt meine Tante ja auch. Das ist das, was sie am meisten bereut. So viel Zeit und Energie in...
Das hat er nicht gesagt. Er meinte nur, das war verdammt einsam.
Sie meinte, das ist das, was sie am meisten bereut. Also sie hat so viel Zeit in Karriere und ihr Leben gesteckt und jetzt am Ende ist davon eigentlich nichts mehr übrig, außer irgendwelche angehäuften Reichtümer, in Anführungszeichen. Aber wenn sie uns so sieht, also wir haben sie letztens besucht und auch ihre Schwester, also meine Mutter, dann merkt sie, dass was fehlt und was nicht da ist, was sie unbedingt gern gehabt hätte. Und ich glaube, es ist jetzt mit 86 schwierig umzusetzen, falls du darauf hinaus
musst. Da muss da auf jeden Fall noch was eingefroren sein. Da muss was in der Schatztruhe.
Ich habe da noch was.
Gefriertruhe. Aber du hast natürlich auch gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Nein, ich habe das noch bestärkt. Nämlich gesagt, ja, das ist schon schade.
Aber jetzt ist auch zu spät.
Ich habe das dann im Raum einfach so stehen lassen.
Aber wir könnten dich öfter besuchen, wenn du dein Erbe auf uns überschreibst.
Ja, genau das habe ich gesagt. Nein.
Wenn du dich ein bisschen generöser an deinem Erbe zeigst. aber hast du sowas gesagt von wegen, wir würden dich gerne öfter besuchen kommen?
Ja, habe ich gesagt. Aber es geht ja nicht, sie wohnt nicht in Berlin.
Hä? Da kann man Menschen nicht besuchen, wenn sie nicht in Berlin wohnt.
Nein, also es ist München, das ist schon nicht einmal Mums um die Ecke. Also,
ja, gut, stimmt, geht nicht. Es ist ausgeschlossen, jemanden zu besuchen.
Nein, doch, aber es ist halt, wie oft machst du das dann im Jahr? Dann vielleicht würdest du es erhöhen auf 2-3 Mal anstatt einmal im Jahr. Aber realistisch mit den ganzen, also was würdest du denn sagen, ist realistisch? Wenn du jetzt einen Onkel in München hast, den du oft sehen willst, würdest du sagen, du besuchst ihn einmal im Monat?
Nein.
Mit deiner Tochter zusammen?
Auf gar keinen Fall.
Deswegen.
Also ist krass Schwachsinn.
Ja.
Ja, aber sollte man dann Kinder kriegen, nur weil man im Alter nicht alleine sein will?
Nee, ich glaube, man muss sich frühzeitig die Frage stellen, wie soll mein Lebensmodell aussehen? Und ich glaube, jeder, der keine Kinder kriegt, wird ja auch wissen, dass es irgendwann die Phase geben wird, wo man alt ist und älter ist und vielleicht auch dann sich mehr einsam fühlen könnte, als wenn man Kinder hat. Ich glaube nicht, dass der Freund deines Vaters sich auch schon, als er sich dafür entschieden hat, keine Kinder zu bekommen, nicht auch bewusst war, dass es irgendwann mal den Moment geben könnte, hey, ich werde als alte Person wahrscheinlich ganz alleine mit vielleicht meiner Partnerin noch da sitzen.
Nee, der war auch ohne Partnerin.
Ach, oh. Okay, das ist natürlich übel.
Naja, der hat das Leben immer so richtig in vollen Zügen gelebt. Also der hatte immer richtig teure Klamotten, Cabrio ist er immer gefahren, hat so in Kudamm-Nähe gewohnt, in so dicken Apartments, war jahrelang Versicherungsvertreter.
Ja.
Also jemand, der wirklich in vollen Zügen auch das Geld ausgegeben hat. Und er war dann sehr mittellos im Alter, kinderlos.
Ach, mittellos auch, weil er das Geld so verprasst hat.
Ja, er hat immer gesagt, warum soll ich für morgen leben?
Ja, ist ja auch berechtigt.
Ja, und das war schon ganz interessant, wie das dann sich alles verändert hat. Und er hatte dann die letzten Beziehungen, er hatte, glaube ich, noch 3 Freunde im Alter.
Mhm, was schon viel ist.
Gar keine richtige Familie mehr und hat ganz, ganz viel alleine gemacht und ganz viel für sich.
Traurig.
Ja, aber er meint, für ihn war es in Ordnung.
Und mit wem würdest du Kinder kriegen? Hast du da schon jemanden in Aussicht oder ist das erstmal nur ein Wunsch?
Also, ich habe jetzt noch niemanden in Aussicht, aber ich habe mich schon mal gefragt, weil meine Tochter ja, also ich bin ganz happy, wie wir sind und das ist schön, welcher Mensch sie gerade wird.
Ja.
Ob ich da einfach nochmal nachlege. Aber dann, wenn ich daran denke, mit meiner Ex-Freundin wieder Sex zu haben, fühlt sich das ganz abstrakt an.
Aber wäre das möglich? Also nicht nur physisch möglich, sondern könntest du...
Ich wüsste noch nicht mal, ob ich einen hochkriegen würde.
So schlimm?
Nein,
ja, ihr könntet ja eine künstliche Befruchtung machen.
Ja, das würde sich auch... Das Geld spare ich mir.
Dafür
gebe ich kein Geld aus.
Würde denn deine Ex...
Aber du könntest es ja in so eine Pipette geben.
Ja, stimmt. Und dann ihr könntet es einfach selber machen.
Ja, wir hatten doch mal ein Pärchen. Da haben 2 schwule Männer mit einer Frau...
Stimmt.
...ein Kind gekriegt. Und die haben das doch immer mit so einer Spritzpistole außer...
Stimmt.
Apotheke gemacht.
Ja.
Das wäre eine Möglichkeit. Ich schieße in so eine Petrischale rein und dann holt man sich diese Plastik.
Wozu ist die Papa, Mama?
Wir machen hier gerade ein Experiment.
Willst du zugucken? Was sagt deine Ex-Freundin dazu? Könnte sie das auch vorstellen?
Ja, ich muss sie fragen, weil sie hört ja den Podcast. Brauche ich sie nicht fragen? Nein, keine Ahnung, haben wir noch nicht drüber geredet. Aber ich könnte mir das auch mit einer anderen Frau vorstellen, aber ich wüsste jetzt noch nicht ganz konkret, wer.
Es gibt da keine in Aussicht.
Also jetzt noch keine in Aussicht, wo ich sage, die wird es jetzt. Und vor allem muss das ja auch mit der besprochen werden. Ich kann ja auch nicht einfach sagen, so übrigens, ich würde gerne noch mehr Kinder haben.
Das könnte ja sein, dass du jemanden kennengelernt hast, bei dem du schon sehr früh und sehr schnell gemerkt hast, ah, bei der könnte ich mir das schon vorstellen. Das heißt ja nicht, dass es dann direkt konkret passieren muss, aber dass man zumindest, hat man glaube ich sehr schnell ein Gefühl dazu, hey, mit der Person könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich lerne manchmal Frauen kennen, wo ich denke, wow, die wären bestimmt tolle Mütter.
Mhm.
Weil die so warmherzig sind und weil sie sehr offen sind und emotional zugänglich. Und manchmal fehlt mir immer noch, und ich weiß, da kickt mein Muster rein, die Anziehung dann. Ne? Und dann frage ich mich immer, sollte ich den Weg der Vernunft gehen oder sollte ich den Weg der Anziehung gehen? Und ich weiß, dass der Weg der Anziehung, also der reinen Anziehung, so boah ey, knallt das, auf jeden Fall nicht mehr der richtige für mich ist.
Ja. Hast du denn für dich eine Deadline? Also sagst du, in den nächsten 5 Jahren muss es passieren, ansonsten ist das für mich das Thema erledigt?
Charlie Chaplin.
Oder sagst du, eigentlich ist mir das egal, wenn es in den nächsten, kann die nächsten 20 Jahre sind für mich?
Nee, okay. Die nächsten 20 Jahre nicht. Also irgendwann wird es auch so ein bisschen merkwürdig, finde ich.
Ja.
Also keine Ahnung, ich habe mir jetzt noch keine feste Deadline gesetzt, aber entweder passiert es in den nächsten Jahren oder eben nicht.
Also
in den
nächsten Jahre sind so, weiß ich, 3, 6, 7.
Ja, mach mal 6 draus. Und nagel mich drauf fest, falls wir den Podcast dann noch haben.
Ich nahm wir heute, genau, okay.
6 Jahren, okay, deine Zeit ist abgelaufen.
Ja, wir bräuchten bald wieder ein Content-Kind. Und weil wir uns ja entschieden haben, keins zu zeugen,
ja,
bist
wirklich?
Du dran.
Ihr könntet ein Pferdefohlen.
Ein Pferdefohlen?
Ja, ist auch, ihr habt euch einen Hund geholt, ein Pferdefohlen ist auch ähnlich.
Ja, meine Frau hat mir gestern einen Link geschickt von so einer Elite-Pferdeschule, wo man sein Kind hinschicken kann.
Was kostet die?
2000 Euro im Monat. Und da ist das Pferd nicht dabei, du musst das Pferd noch kaufen und mitbringen.
Und das wird dann versorgt für 2000 Euro, oder?
Nein, da ist dann eine Tochter aus einer Schule, wo auch Reiten angeboten wird.
Ist das?
Ein Internat.
Das Reitinternat?
Das Reitinternat, ich weiß noch nicht mehr, wie es heißt. Ich müsste es raus.
Du musst jeden Morgen Pferdewurst zum Frühstück.
Und ich dachte so, warum schickst du mir das? Ich so, nur so.
Aber würdest du deine Tochter da hinschicken?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich meine Tochter gern um mich haben will.
Ja, irgendwie ist so ein Internat immer so eine Auslagerungsstelle für Kinder. Ich frage mich auch immer, so Eltern, die so ihre Kinder, manche müssen es ja machen aufgrund des Jobs.
Ja, manche müssen es machen aufgrund ihres Jobs.
Ja, aber die wirklich so von 8 bis 18 Uhr Betreuung haben.
Ja.
Und am Wochenende oft bei den Großeltern.
Ja.
Ey, warum kriege ich dann Kinder?
Ja.
Weil du siehst ja deine Kinder.
Damit ich im Alter nicht alleine bin.
Ja, aber du bist dann im Alter sowieso alleine, weil deine Kinder natürlich den Braten gerochen haben, dass du keine Zeit investiert hast. Die Kinder investieren ja nur so viel Zeit in dich später, wie du in sie investiert hast.
Na, die Rechnung geht für meine Eltern leider nicht auf.
Wieso?
Ja, weil die haben schon sehr viel Zeit in uns investiert und ich verbringe jetzt nicht so viel Zeit mehr mit meinen Eltern. Also du warst ja letztens mit deinem Vater essen, dann dachte ich so, wow. Als wir telefoniert haben, meinst du, du bist mit deinem Vater verabredet zum Essen? Und dann dachte ich so, puh. Das könnte ich mir weder vorstellen, noch ist es in den letzten 10 Jahren einmal passiert.
Dass du nur mit deinem Vater unterwegs
warst?
Ja,
genau.
Ich war sogar mit meinem Vater öfter in der Sauna in letzter Zeit.
Ich weiß, ihr habt euch doch auch getragen im Wasser.
Gefloated. Habe ich jetzt auch mit einer Frau gemacht.
Ah, wie war das?
Ich musste die ganze Zeit lachen, weil neben mir so ein Triebtäter im Wasser war. Also einer, wo du dir denkst so, ja Mann, du floatest Frauen, weil du sonst nicht näher an solche Frauen rankommst.
Hat er auch gefloatet, oder wie?
Der hat eine Frau gefloatet. Wahrscheinlich war es einfach ein Therapeut.
Ist das ein spezielles Floating-Schwimmbad?
Nein, aber das kannst du gut da machen, weil das Wasser sehr warm ist und sehr angenehm.
Und also zufälligerweise hast du gefloatet und neben dir hat auch jemand gefloatet.
Zufälligerweise hat neben mir so ein Typ gefloatet, wo ich dachte so, ey, so eine Frau hattest du wahrscheinlich schon 45 Jahre nicht mehr im Arm. Also ganz so, manchmal passiert das ja in so einen Vertrauenskreisen,
ja,
wo Männer, Frauen einen sicheren Rahmen schaffen, dass dieser sichere Rahmen auf einmal ausgenutzt wird.
Sowas gibt's?
Ja, ich hörte davon. Und so kam es mir einfach nur bei meinem vorurteilsvollen Blick rüber einfach so vor. Man hat so richtig gemerkt, wie er es so genossen hat. Es war eine normal attraktive Frau, würde ich sagen. Aber ja, er war schon wirklich so ein... Ja, wo könnte ich ihn optisch verorten? Also... Der hatte sich auf jeden Fall schon so einen großen Basketball oben auf dem Kopf rasiert gehabt.
Dafür kann er ja nichts.
Dafür kann er wirklich nichts. Kommt vom vielen Sohlewasser. Und ja, war, würde ich sagen, Mitte 60. Die Frau war so Anfang 20.
Was? Da war er professioneller Floater oder wie?
Ja, er war, glaube ich, ein professioneller Floater. Und ich habe auch gedacht, ich ändere nochmal meinen beruflichen Weg. Das war auch schön. Die Frau hat sich super fallen lassen. Auf jeden Fall habe ich die natürlich ein bisschen beobachtet und konnte mich dann in meinem Floating-Erlebnis nicht so fallen lassen. Ich wurde gefloatet.
Ach, du wurdest gefloatet.
Und habe aber auch gefloatet.
Okay. Wie ist es von einer Frau, sich floaten zu lassen?
Never trust anybody.
Ja. Hast du immer so leichte Handschwimmbewegungen gemacht mit den Händen, damit auch ja über Wasser bleibt?
Ja, ja, genau. Mein Körper war angespannt, weil ich müsste ja meiner Mutter vertrauen, wenn ich einer Frau vertraue.
Ja.
Niemals. Niemals. Nein, Quatsch, war schön. Ich bin sogar dabei eingeschlafen.
Wirklich?
Ja.
Oh, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen für das Date?
Es war tatsächlich, ich habe ja im Jakobsweg schon ein paar psychedelische Substanzen ausprobiert. Und wenn du so richtig krass gefloatet wirst, auch mit Nasenklammer unter Wasser, ist es, als ob du auf einem Trip bist. Deine Gedanken verschwimmen und es ist wirklich crazy.
Ach, man wird sogar mit und, Nasenklammer.
Ja, wenn du das unter Wasser machst, dann brauchst du aber Gewichte an den Handgelenken und an den Fußgelenken.
Aber es ist ja eine richtige Wissenschaft.
Ja, das kann auch nicht jeder einfach so. Da gibt es Ausbildungen zu.
Natürlich gibt es dafür Ausbildungen.
Ich hatte überlegt, eine zu machen.
Ja, klar. Warum denn nicht?
Also nachdem ich meine Kräuterhexen-Ausbildung gemacht habe, mache ich eine Floating-Ausbildung.
Hast du denn schon die Kräuterhexen?
Nee, habe ich noch nicht.
Ja, warum denn nicht?
Ja.
Ja.
Würdest du es mal machen?
Ja.
Würdest du mitmachen?
Ja.
Ey, für Kinder.
Aber braucht man da einen Partner?
Wir können es zusammen machen.
Auf Gottes Willen.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, warum
es... Ey, deiner Frau wäre das lieber, dass du das mit mir machst, als mit irgendjemand anderem.
Ja, natürlich. Letztens im Winterurlaub gab es die Möglichkeit, Rollstuhl zu fahren.
Und Rollstuhl?
Rollstuhl. Ja, gibt's auch, kann man auch machen. Es gibt in Berlin, glaube ich, die Möglichkeit, aber man kann Rollstuhlbasketball spielen.
Aha.
Da kannst du dich mit anmelden und die suchen Spieler, die haben einen Spielermangel.
Aber ich finde es schon krass, wenn du nicht im Rollstuhl sitzt, dich dort in so eine Mannschaft zu begeben, machen ja manche.
Ja, darfst du, aber das ist doch völlig okay, da gibt es ja nichts dabei. Deine Beine
aber die anderen haben... Meistens einen Vorteil, weil die
viel. Ja, die, klar, du bist dann der Unterlegene, auf jeden Fall.
Ja.
Weil die haben und schon. Die
versuch mal, dem Rollstuhl zu danken.
Ja.
Musst du auf so eine Rampe fahren. So.
Na, auf jeden Fall war ich in dem Urlaub Rollstuhl fahren, da konnte man sich Rollschuh ausleihen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin immer Inlineskate oder Eislaufen, das kann ich auch sehr gut. Und dachte so, ach, das ist easy, ja, Rollschuh.
Nein!
Und ich stelle mich auf diese Rollschuhe drauf, so, was ist hier los? Das ist ja ganz was anderes. Und bin dann da, habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich richtig reingekommen bin.
Hattest du so schwarze Lederrollschuhe an?
Nee, die waren nicht schwarz, die waren, ich glaube, die waren
weiß
bunt.
Weiß mit Glitzer?
Nee, die waren bunt, ja, irgendwie so in die Richtung.
Mhm.
Und
lief Dancing Queen über die anderen?
Es lief die ganze Zeit. Es war total geil. Nach einer halben Stunde bin ich irgendwann reingekommen, konnte dann auch so ein bisschen rückwärts fahren, aber ich bin dreimal auch richtig wie so ein nasser Sack wumm, auf den Boden gefallen, ja, weil ich übertrieben habe. Aber du kannst dich im Gegensatz zum Inlineskaten und auch beim Eislaufen, kannst du viel mehr mit der Musik tanzen und auf den Schuhen. Es war einfach faszinierend. Ich fand es total geil.
Hast du ein Video davon gemacht?
Ja, habe ich gemacht.
Kannst du das bei Beste Vaterfreunde im Instagram-Kanal?
Habe ich, glaube ich, sogar. Aber ich sah halt aus wie ein Penner. Ich hatte so eine richtige olle Gammelhose an.
Ja, ist doch egal.
Ich hätte mir ein Outfit besorgen müssen, ist mir dann auch aufgefallen.
Ein Glitzer. Ja, irgendwas. So ein hautenges.
Und ich habe dann danach, bin zwei Stunden da durchgefahren, war völlig außer Atem, war auch, ich glaube auch die, meine Frau meint auch, ja, du hast es schon gut gemacht, aber da gab es schon den einen oder anderen, der ein bisschen geguckt hat, weil, ich mich da irgendwie so ein bisschen in Szene gesetzt habe.
Ja, Zeit, Max, das städtische Leben in deine Hände zu nehmen.
Und ich habe wirklich überlegt, ob man irgendwie das anbieten kann und so, dass wir beste Freunde ein Rollstuhl-Event, einmal im Monat.
Ja, eine einmalige Sache.
Ja.
So eine Rollschuh-Disco machen.
Ja.
Aber müssen wir dann alle Rollschuh fahren? Weil ich würde lieber Inliner fahren.
Du willst auch Rollschuh fahren. Glaub
okay,
mir.
Gut.
Ich dachte ja auch, Rollschuh, aber es ist anders und es ist irgendwie geil. Es ist viel. Also, wenn ich den Vergleich machen müsste, Inline ist wie Skifahren und Rollschuh ist wie Snowboarden.
Halleluja, jetzt hast du mich. Und dann noch durch den Tiefschnee mit Rollschuhen.
Ja, exakt. Also du hast nicht ganz so viel Freiheit, weil du halt nicht, also es ist wirklich, du beim Inlineskaten kannst ja auch so übersetzen und dann schnell in die Kurve fahren.
Kannst du beim Rollschuh fahren?
Kannst du beim Rollschuh auch, aber es ist trotzdem natürlich, aufgrund der vier Rollen ist die Gewichtsverlagerung natürlich eine andere. Und es ist eher, dass du über die Rollstühle die ganze Zeit im Flow bist und deinem
Tanz. Die ganze Zeit Rollstuhl, wenn du Rollstuhl sagst.
Ja, wahrscheinlich sage ich auch Rollstuhl.
Okay.
Aber ich empfehle es dir, weil du ja auch Tanzunterricht nimmst.
Kann ich das auch machen mit Rollschuhen? Salsa mit Rollschuhen?
Ja, also es gibt auch richtig Leute, die richtig dazu abdancen und vorher sich und krass mit der Musik bewegen. Voll cool.
Wow, du entdeckst ja gerade eine tolle neue Sache.
Ja.
Freut
Float
mich sehr.
Wenn Floating und Rollschuh, ich glaube, die gehen Hand in Hand.
Du kannst es einfach miteinander verbinden, du gehst mit den Rollschuhen ins Wasser. Ja, gut, haben wir wieder was Neues. Sehr schön. So, letzte Hörermail für heute. Moin ihr zwei, ihr besprecht ja in Jakobs neuem Buch das Thema, sich emotional wegzuducken. Im Grunde gebe ich euch recht, dass auch Eltern Chancen verdienen. Ich finde es nur wichtig, dass auch das Grenzen hat.
Unbedingt. Klar.
Ich habe viel versucht, auf meine Eltern offen zuzugehen und aufzuzeigen, wo mich etwas verletzt hat und wie man den Kontakt verbessern könnte und auch um Feedback gebeten. Darauf kam nur zurück, dass es ja sehr schwierig mit mir geworden sei. Ich glaube eher, dass der Punkt ist, dass meine Therapie fruchtet und ich mich mittlerweile gut oder besser abgrenzen kann. Daher hat mich die letzte Folge etwas besorgt, falls es Menschen gibt, die dadurch sich nicht nur wieder etwas zuständig fühlen, was gegebenenfalls nicht ihre Zuständigkeit ist. Also klar sollte man offen sein, aber auch Kinder haben nur begrenzt Lebenszeit und sind nicht für die psychische und emotionale Genesung der eigenen Eltern zuständig. Ja, gibt es eigentlich gar nichts zu sagen, weil das stimmt.
Ja.
Haben wir auch nie gesagt.
Na, ich glaube, was so ein bisschen aufgekommen ist, aber ich glaube eigentlich, das hat mir auch besprochen, ich hatte das Gefühl ja vor, weiß nicht, 10 Jahren, dass ich meinen Eltern ganz viel vorwerfen muss und mit ihnen darüber sprechen muss, was sie in ihrer Kindheit falsch gemacht haben, gerade auch mit meiner Mutter. Und habe das dann so am Essenstisch so reingepoltert und das so auch alles so aufgetischt. Und natürlich hat das nicht zu der gewünschten Reaktion geführt, dass meine Mutter dafür Verständnis zeigt und offen ist dafür, sondern war natürlich sofort im Widerstandsmodus und hat gesagt, ja, und du wirst ja auch gar nicht, wie schwer das wir hatten und bla bla bla. Und ich habe dann für mich entschieden, na gut, wenn das von meinen Eltern nicht angenommen wird, dann distanziere ich mich jetzt. Mhm. Und ich glaube, man soll immer, und das sagt ja auch die Hörermail, trotzdem eine offene Haltung einnehmen. Weil was ja passiert ist bei meiner Mutter ist jetzt letzten Sommer, dass sie auf einmal von sich aus gekommen ist. Und natürlich ist es so, dass nur weil man sich selber die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt, in Therapie ist, sich ständig reflektiert, ist man auf einer ganz anderen Level unterwegs als vielleicht Eltern, die schon in gewisser Form festgefahren sind und das seit langem, die gar nicht mehr so den Zugang zu sich selbst haben. Und es kann natürlich dann auch mal eine ganze Zeit lang dauern, wie es bei meiner Mutter dann 3-4 Jahre gedauert hat, dass sie von sich aus nochmal auf mich zugekommen ist und das Thema angesprochen hat. Und daraus ist dann ein sehr, sehr schönes Gespräch entstanden.
Einmalig?
Einmalig bisher, ja.
Ja, reicht ja auch.
Reicht auch erstmal.
Mutter, das war genug Emotionalität. Ja, also, was ich eigentlich mit der ganzen Sache sagen wollte, genauso wie Max, dass wir manchmal sehr viel von unseren Eltern erwarten und die Eltern sich ihren Themen vielleicht gar nicht so gerne stellen wollen können.
Genau.
Weil sie emotional gar nicht so weit sind. Ne? Die kommen aus einer anderen Zeit, wo sie auch andere Möglichkeiten hatten und wo sie vielleicht auch eine andere Traumatisierung erfahren haben.
Ja.
Und wir erwarten immer, dass unsere Eltern sind, auch auf der emotionalen Ebene und viel erwachsener als wir.
Ja.
Aber häufig ist das nicht so. Und ich glaube, da kann man auch Nachsicht zeigen. Und ganz wichtig ist aber auch, dass man für eine gesunde Beziehung zu sich selber sorgt und damit auch weiß, okay, jetzt ist genug, jetzt grenze ich mich ab, jetzt sage ich halt Stopp,
ja,
und jetzt möchte ich nicht mehr weiter. Man ist definitiv nicht für die Genesung der Eltern zuständig.
Nee.
Aber wofür man auf jeden Fall zuständig ist, für die eigene, für seine eigene Reise.
Ja, und wenn man auf der eigenen Reise merkt, hey, ich arbeite jetzt ganz viel an mir selber und finde ganz viel heraus und vielleicht auch Dinge, die in meiner Kindheit halt nicht so gelaufen sind, wie es für mich gut gewesen
wäre.
Sag
ruhig falsch.
Falsch gelaufen sind. Dann heißt es ja nicht, dass deine Eltern in der gleichen Zeit auch diese Sachen durchlebt haben und nochmal neu reflektiert haben, sondern die haben dieses Kapitel Kindheit, Erziehung wahrscheinlich auch mehr oder weniger abgeschlossen und sind jetzt auch in einer anderen Lebensphase. Das heißt, wenn man dann seine Eltern damit konfrontiert, sollte man nicht sofort erwarten, dass sie da ja hellhörig darauf reagieren. Ach schön, dass du endlich mal das ansprichst. Wir warten eigentlich schon seit 20 Jahren da drauf.
Es löst ja wahnsinnig unangenehme Gefühle aus, ne? Wenn das eigene Kind zu einem kommt und sagt, das und das und das hätte ich mir anders gewünscht, das ist falsch gelaufen.
Ja.
Als Eltern hat man ja immer eine riesen Angst, irgendwie was falsch zu machen. Und wenn das dann noch bestätigt wird vom eigenen Kind,
ja,
wenn die sich eh emotional gerne wegducken,
ja,
was werden die dann in so einer Situation machen? Ne? Wenn man das geschlossen Hand in Hand als Eltern tun kann,
ja,
würde ich das Angebot jederzeit in Anspruch nehmen.
Ja.
Okay, ich glaube, die Reise ist für jetzt hier gerade
zu Ende.
Ja, jede kleine Reise geht zu Ende, aber es gibt auch wieder Neuanfänge in weiteren Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr den Podcast bewerten möchtet, könnt ihr das gerne tun, überall, wo es Podcasts gibt. Ne? Speziell auf Spotify und auf Apple Podcasts könnt ihr immer so Sternebewertungen hinterlassen und aber auch uns was schreiben. Darüber freuen wir uns auch. Und wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, das ist auch sehr, sehr schön. Also macht's gut, bis dahin.
Wir wünschen euch was.
Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren.